SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Nach der Totgeburt einer syrischen Migrantin. Kritik an der Art und Weise, wie das Schweizer Grenzwacht Chur Flüchtlinge ausschafft.
Es wird oft nicht sehr viel nachgefragt, sondern einfach stur diese Abläufe durchexerziert.
Wer bezahlt die Pflegekosten im Alter? Die alten Menschen selber, sagt die Denkfabrik Avenir Swiss und schlägt eine neue Versicherung vor. Indien will ausländische Investoren ins Land locken. Es öffnet den Markt für Versicherungen und Rüstungsgüter. Um 13 Uhr statt Tagesgespräch das Kriminal einmal eins. Diese Woche Michael Thali, Gerichtsmediziner und Vordenker der Autopsie am Computer.
Da können Sie Verstorbene schieben im Submillimeterbereich und für so ein Scan von Scheitel bis zur Sohle braucht es 5 bis 10 Sekunden.
Michael Thali, auch Digitali genannt, im Kriminal einmal eins um eins. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Bettina Studer.
Indiens neuer Premierminister Narendra Modi und seine Regierung haben ihr erstes Budget präsentiert. Laut dem Finanzminister soll Indiens Wirtschaft in den nächsten Jahren jeweils um 7 bis 8% wachsen. Erreicht werden soll dies unter anderem mit ausländischen Investoren, die vermehrt in die indische Verteidigungs- und Versicherungsbranche investieren dürfen. Experten sehen das Reformbudget von Premier Modi als Indikator dafür, ob er seine Wahlversprechen einhält und der Wirtschaft zu Wachstum verhilft. Die israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen haben weitere Todesopfer gefordert. Laut palästinensischen Quellen sind mittlerweile mehr als 70 Palästinenser ums Leben gekommen. Die israelische Luftwaffe fliegt seit Dienstag Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Radikale Palästinenser ihrerseits haben heute erneut die israelische Stadt Tel Aviv angegriffen. Die Luftabwehr habe mehrere Raketen abgefangen, hieß es von israelischer Seite. Radikale Palästinenser hätten in den letzten Tagen hunderte Raketen auf israelisches Gebiet gefeuert. Berichte über Opfer auf israelischer Seite liegen keine vor. Der Fall einer syrischen Migrantin beschäftigt das Schweizer Grenzwachtkorps. Die hochschwangere Frau soll eine Totgeburt erlitten haben, weil ihr während einer Rückführung medizinische Hilfe verweigert worden sein soll. Den Fall publik gemacht hat die Sendung 10 vor 10. Der Chef des Grenzwachtkorps bestätigte einen medizinischen Vorfall. Das Grenzwachtkorps habe eine Untersuchung eingeleitet. Ein junger Fußballprofi aus Serbien, der vom FC Basel verpflichtet worden ist, darf in der Schweiz nicht spielen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Die zuständige Behörde des Kantons Basel-Stadt hatte dem Fußballer letztes Jahr die entsprechende Bewilligung erteilt. Das Bundesamt für Migration verweigerte aber die Zustimmung. Darauf gelangte der FC Basel ans Bundesverwaltungsgericht. Laut dessen Urteil erfüllt der junge Fußballprofi die Voraussetzungen für eine Bewilligung nicht, weil er in seiner Heimat nicht während mindestens eines Jahres regelmäßig auf höchstem Niveau gespielt hatte. Der Euro-Währungszone droht eine Deflation, also ein schädlicher Preisrückgang auf breiter Front, der die Wirtschaft abwürgen könnte. Diese Gefahr will die Europäische Zentralbank, EZB, mit allen Mitteln bekämpfen, notfalls auch mit unkonventionellen Maßnahmen, wie sie schreibt. So soll noch mehr Geld in Umlauf gebracht werden, zum Beispiel durch den Kauf von Staatsanleihen. Darüber hinaus will die EZB aber an ihrer Zinspolitik festhalten und die Leitzinsen auf dem gegenwärtigen Rekordtief halten. Ein jahrelanger Rechtsstreit zwischen Griechenland und der EU um Subventionen für Olivenöl ist abgeschlossen. Der Europäische Gerichtshof hat in letzter Instanz entschieden, dass Griechenland der EU rund 260 Millionen Euro zurückzahlen muss, die es für Olivenöl und Anbaupflanzen erhalten hatte. EU-Kontrolleure hatten festgestellt, dass von 2003 bis 2005 zu viele EU-Hilfen für griechisches Olivenöl geflossen waren. Das Zürcher Sechseläuten hat für nächstes Jahr doch noch einen Gastkanton. Beim Stadtzürcher Frühlingsfest wird der Kanton Zürich auftreten, wie die Kantonsregierung und das Zentralkomitee der Zünfte mitteilen. An der Seite des Kantons werden zudem 4 Bergregionen aus 4 Sprachregionen zu Gast sein. Ursprünglich war Luzern als Gastkanton eingeladen. Die Luzerner Regierung sagte den Auftritt jedoch aus Kostengründen ab. Danach wollte Liechtenstein als erstes Gastland auftreten, sagte dann aber doch wieder ab. Zürich war bereits 1998 Gastkanton am Sechseläuten. Das Wetter, heute ist es im Norden trüb und zeitweise nass. Morgen gibt es weitere Regenschauer, dazwischen zeigt sich auch mal kurz die Sonne bei 20 Grad. Im Süden scheint zeitweise die Sonne und es gibt nur lokale Schauer. Dazu wird es morgen bis 27 Grad warm.
Danke, Bettina Studer. Eine dringende Verkehrsmeldung. SRF Verkehrsinfo von 12.36 Uhr. Vorsicht, Falschfahrer. In Graubünden auf der A13 Chur San Bernardino zwischen Chur Nord und Bonaduz kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie in beiden Fahrtrichtungen vorsichtig und überholen Sie nicht. Und mit diesen Themen geht's bei uns weiter. Die Angst der Schweizer Unternehmen. Was passiert mit der hiesigen Wirtschaft, wenn sich die USA und die EU gegenseitig die Grenzen öffnen?
Was uns am Herzen liegt, ist, dass ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU Drittparteien offen ist.
Botschafter Jean Bovet hält für uns einen Fuß in die Tür. Dann Attacke auf den Generationenvertrag. Die liberale Denkfabrik Avenir Suisse will, dass alte Menschen ihre Pflegekosten selber bezahlen. Hereinspaziert ihr Investoren aus dem Ausland. Indien will wachsen und öffnet sich. Und nach all den Absagen halt eine Party mit sich selbst. Zürich lädt Zürich ein ans nächste Sechseläuten. Doch zuerst die Schweizer Grenzwache in der Kritik. Eine schwangere Syrerin wird von der Schweiz ausgeschafft und spürt währenddem heftige Schmerzen im Unterleib. Schließlich stirbt das Kind. Die Totgeburt hätte verhindert werden können, hätten die Grenzwächter die Hilferufe ernst genommen, so der Vorwurf der syrischen Familie. Die Grenzwache, die lässt den Fall untersuchen, Hilfswerke kritisieren. Der Überblick von Christine Wanner.
Wie andere Migranten wollte die syrische Familie per Zug von Italien nach Frankreich reisen. Im französischen Pontarlier stellten Beamte fest, dass über 30 Personen kein Visum für Frankreich hatten, unter ihnen die Familie aus Syrien, die Frau im 7. Monat schwanger. Wie die Fernsehsendung 10 vor 10 gestern berichtet hat, ist die Gruppe in Vallorbe in der Watt dem Schweizer Grenzwachkorps übergeben worden. Nach dem Rückübernahmeabkommen führt die Schweiz den Transport der Migranten nach Italien durch. Walter Pavel, Grenzwachkorpssprecher, erklärt, wie das vor sich geht.
Wenn das eine kleinere Gruppe ist, dann werden die Leute begleitet im Zug bis nach Domodossola. Und wenn das eine größere Gruppe ist, dann erfolgt die Rückführung mit Dienstwagen.
Pro Wagen haben rund 6 Personen Platz. Die Wagen sind laut Pavel im Konvoi bis Brieg gefahren. Dort mussten die Migrantinnen und Migranten mehrere Stunden in Haft warten und auf den Zug nach Domodossola umsteigen. Rund 15 Schweizer Beamte waren im Einsatz. Die schwangere Syrerin habe während der ganzen Durchfahrt Schmerzen gehabt und Blut verloren, aber Hilfe habe sie keine erhalten, kritisiert die Familie. Erst nach einem Zusammenbruch in Italien sei die Schwangere ins Spital gebracht worden, wo sie das Kind tot zur Welt brachte. Betroffen, aber nicht überrascht, reagieren Schweizer Hilfswerke. Bei der Frauenrechtsorganisation Terre des Femmes sagt Marisa Bieri:
Dieser Vorfall überrascht uns nicht, weil wir haben schon von ähnlich gelagerten Fällen gehört, wo die medizinische Unterstützung nicht gewährleistet wurde.
Und Denise Graf von Amnesty International erklärt:
Es ist so, dass bei diesen Rückführungen sehr viel einfach automatisch passiert. Das sind Abläufe, die involvierten Behörden halten sich an diese Abläufe und es wird oft nicht sehr viel nachgefragt oder überlegt dabei, sondern einfach stur diese Abläufe durchexerziert.
Graf spricht neben mangelndem Einfühlungsvermögen der Beamten, aber auch vom Druck auf das Grenzwachkorps im aktuellen politischen Klima und vor allem im Umfeld der vielen Flüchtlinge, die übers Mittelmeer kommen. Sollte sich der Vorwurf bestätigen, bleibt dennoch die Frage, wie ist das möglich? Tief betroffen sei man, sagt Sprecher Walter Pavel und erklärt:
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschult für solche Situationen, sie sind ausgebildet, sie sind sensibilisiert für so Sachen und eine medizinische Hilfestellung ist eigentlich an der Tagesordnung.
Erst kürzlich sei etwa in Chiasso eine Migrantin mit Malaria eingetroffen und sofort ins Spital gebracht worden. Die Untersuchung im Grenzwachchor läuft bis Ende Woche. Dabei wird sich zeigen, ob es ein Fall für die Militärjustiz wird. Auch die Nationale Kommission für Verhütung von Folter will den Vorfall genauer untersuchen.
Christine Wanner. SRF Verkehrsinfo von 12.40 Uhr. Entwarnung Falschfahrer. Auf der A13 Chur San Bernardino zwischen Chur Nord und Bonaduz in beiden Richtungen. Die Polizei meldet, dass die Strecke wieder normal befahren werden kann. Obwohl die Schweiz nicht dabei ist, steht für sie einiges auf dem Spiel. Seit einem Jahr verhandeln die USA und die EU über ein gigantisches Freihandelsabkommen. Dabei muss man wissen, mehr als 2/3 aller Schweizer Exporte gehen in die EU und die USA. Die Schweizer Unternehmer und Händler fürchten sich deshalb vor diesem Abkommen. Sie haben Angst, künftig weniger Geschäfte machen zu können. Zu Recht. Das hat das World Trade Institute der Universität Bern untersucht, im Auftrag des Staatssekretariats für Wirtschaft, SECO. Maren Peters.
So viel vorweg. Die Schweiz wird die Auswirkungen des Freihandelsabkommens zwischen EU und USA auf jeden Fall zu spüren bekommen. Thomas Kottier, Leiter des World Trade Instituts in Bern und Mitautor der Studie.
Man kann sagen, dass die Schweiz auf jeden Fall betroffen sein wird.
Abzusehen sei auch, dass die Industrie stärker betroffen sein werde als der Dienstleistungssektor, sagt Kottier.
Beim Dienstleistungsbereich gehen wir davon aus, dass hier eine stärkere Zurückhaltung besteht, wirklich die Märkte zu öffnen, insbesondere in den für die Schweiz wichtigen Bereichen wie die Finanzdienstleistungen.
Aber das war's dann auch schon mit den allgemeinen Aussagen, denn über den Stand der Verhandlungen sei noch nicht viel bekannt, sagt Kottier.
Im heutigen Zeitpunkt ist es zu früh, die genaue Landezone dieser Verhandlungen abzuschätzen.
Das macht es natürlich auch schwer, die konkreten Auswirkungen auf die Schweiz zu beziffern. Ist das nicht ein bisschen wie Kaffeesatzlesen? Kottier bestreitet das gar nicht. Man habe deshalb 3 verschiedene Szenarien durchgespielt. Am stärksten betroffen würde die Schweiz, wenn EU und USA untereinander nur ihre Zollmauern einreißen würden. Für die Schweiz hieße das ein Minus beim Bruttoinlandprodukt von bis zu 0,5% im Jahr 2030. Das könnte wehtun, sagt Thomas Kottier.
Ich glaube schon, dass sich das auf Kosten von Arbeitsplätzen auswirken wird und mit Auslagerungen ins Ausland verbunden sein wird.
Aber es ist doch weit entfernt von den düsteren Prognosen, die zuvor das Münchner IFO-Institut gemacht hatte. Danach könnte das Bruttoinlandsprodukt der Schweiz, also das Volkseinkommen, um knapp 4% einbrechen und bis zu 180.000 Arbeitsplätze könnten verloren gehen. Das IFO-Institut habe eben etwas anders gerechnet, sagt Handelsexperte Kottier. In seiner Rechnung könnte die Schweiz bestenfalls sogar profitieren von einem Freihandelsabkommen zwischen USA und EU. Und das dürfte viele überraschen. Dann nämlich, wenn es ein sehr umfassendes Abkommen wird, das zum Beispiel auch Produktionsstandards in den USA und der EU harmonisiert. Das würde auch Schweizer Unternehmen helfen, sagt Kottier. Denn
wenn beide Länder in den USA und die EU die gleichen Standards haben, dann kann man eine einheitliche Produktion vornehmen und entsprechende Skaleneffekte und Gewinne erzielen.
Für diesen Fall rechnen die Handelsexperten aus Bern mit einem Plus von knapp 1% beim Bruttoinlandprodukt. Fazit der Studie: Aus Schweizer Sicht wäre ein möglichst umfassendes Abkommen zwischen USA und EU das Beste. Und was heißt das für die Politik? Noch einmal Thomas Kottier.
Ich denke, man muss nun aufgrund der vorliegenden Studien alle die verschiedenen Optionen untersuchen und der Bundesrat muss dann eine entsprechende proaktive Politik entwickeln.
Wichtig sei, der Bundesrat müsse aktiv vorangehen und dürfe nicht die Hände in den Schoß legen, weil sonst möglicherweise negative Auswirkungen für die Schweiz entstehen könnten.
Die EU und die USA wollen ihre Freihandelsverhandlungen möglichst bis Ende 2015 abschließen. Und die Schweiz, die steht dabei außen vor. Didier Jean-Beauvais ist beim Bund für die Handelsverträge zuständig. Thomas Oberer hat ihn gefragt, ob der Bundesrat da einfach zuschauen werde.
Ja, was wir jetzt gemacht haben in diesem Moment, wir haben einen Handelsdialog mit den Vereinigten Staaten eingeleitet. 2 Treffen haben schon stattgefunden. Also dabei geht es nicht um Verhandlungen. Es geht darum, Auskünfte über den Inhalt und die Aussichten der Verhandlungen zu sammeln. Es geht auch darum, den Vereinigten Staaten zu erklären, dass Westeuropa nicht nur aus der EU besteht, sondern dass es andere Länder dabei gibt, wie zum Beispiel die Schweiz, und dass diese Länder von diesem Abkommen betroffen werden können. Was uns am Herzen liegt, ist, dass ein Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU Drittparteien offen ist.
Wenn sich die Schweiz an ein solches EU-USA-Abkommen anhängen würde, was wäre da der Vorteil?
Der Vorteil wäre ein besserer Marktzugang zum amerikanischen Markt, aber auch ein besserer Marktzugang zum europäischen Markt. Und das würde bedeuten, dass manche Sektoren in der Schweizer Wirtschaft davon profitieren werden. Und das wird eine sehr positive Auswirkung auf das Bruttoinlandprodukt haben.
Aber denken Sie, dass die EU diese Art von Trittbrettfahrerei akzeptieren wird, jetzt wo die Beziehungen Schweiz-EU nicht gerade die besten sind?
Ich glaube, in diesem Moment spielt es keine Rolle. Wir haben diese Frage an die Amerikaner gestellt. Sie haben gesagt, sie sehen dieses Abkommen als eine offene Plattform. Aber das ist ein Thema, das sie mit der EU noch nicht besprochen haben. Und sie wissen nicht, zu welchen Bedingungen ein Drittland mitmachen könnte. So, das ist eine Frage, die offen ist, aber es besteht Möglichkeiten, dass das sogenannte Andocken-Möglichkeit verfügbar sein wird.
Die Wirtschaft drängt den Bundesrat ja bereits darauf, selber auch mit den USA das Gespräch zu suchen und auch einen Freihandelsvertrag auszuhandeln. Ist das eine Möglichkeit?
Das ist überhaupt eine Option. Wir müssen nicht aus den Augen verlieren, dass das Ziel der Handelspolitik der Schweiz darin besteht, die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes zu verbessern. Und dabei gibt es meines Erachtens drei Optionen. Entweder verhandelt die Schweiz ein Abkommen mit den Vereinigten Staaten oder tritt sie dem Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU bei oder führt die Schweiz die jetzige Handelspolitik weiter ohne wesentliche Neuorientierungen. Aber bei der Bewertung dieser Optionen werden wir die gesamtwirtschaftlichen Interessen des Landes in Betracht ziehen und auch die möglichen Auswirkungen eines Abkommens auf den Konsumenten, den Umwelt- und Arbeiterschutz.
Das sagt der SECO-Botschafter Didier Chambovet im Rendezvous. In 13 Minuten 13 Uhr. Mit großer Mehrheit ist der Hindu Narendra Modi vor kurzem zum neuen Ministerpräsidenten von Indien gewählt worden. Große Hoffnungen wurden mit seiner Wahl verbunden, vor allem was die Bekämpfung der Korruption und einen Wirtschaftsaufschwung angeht. Heute nun hat Modis Finanzminister den ersten Haushaltsplan, also das Budget, vorgestellt. Karin Wenger in Neu-Delhi, es wurden die großen, massiven Reformen erwartet, eine Art Big Bang. Ist das alles eingetroffen?
Nein, was wir sehen, ist eher ein konservatives Budget ausgerichtet auf mehr Stabilität, und zwar für in- und ausländische Investoren. Also ein sehr wirtschaftsfreundliches Budget, aber das war zu erwarten.
Narendra Modi kam mit dem Versprechen an die Macht, Jobs zu schaffen. Haben Sie gesagt, wo zeigt sich im Budget dieses Jobversprechen?
Es zeigt sich vor allem in einem Bereich, das ist die Infrastruktur. Finanzminister Jetli hat angekündigt, massiv Geld in große Infrastrukturprojekte, Straßen zum Beispiel, aber auch Häuser zu stecken. Das ist sicher eine Möglichkeit, jetzt Jobs zu schaffen. Jobs sollen aber auch durch ein stabileres wirtschaftliches Klima kommen. Dazu gehören Maßnahmen für mehr Sicherheit bei Steuerfragen, auch für ausländische Firmen, die ja immer mehr dem Land ferngeblieben sind. Und das Budget, das zeigt auch ganz klar, dass eben die Modi-Regierung jetzt wieder mehr auf diese ausländischen Investoren setzt, sie ins Land locken will. Laut den Haushaltsplänen soll der Versicherungs- und der Rüstungsmarkt weiter für ausländische Investoren geöffnet werden. Da soll zum Beispiel die ausländische Beteiligung jetzt von 26 auf 49% angehoben werden. Also Jobs durch Infrastrukturprojekte und mehr ausländische Firmen im Land.
Vor allem diese Infrastrukturprojekte, dieses Geld für Bauten. Woher will Modi dieses Geld nehmen?
Finanzminister Jetli hat angekündigt, dass er einige Importzölle massiv anheben wird, zum Beispiel für Tabak. Und dann hat er gesagt, dass gewisse Subventionen gezielter eingesetzt werden müssen. Und das bedeutet natürlich im Klartext, so hat er das aber nicht gesagt, sie müssen gekürzt werden. Und man hat das gesehen in den letzten Tagen, da hat die Regierung bereits die Bahntickets erhöht. In der Rede von heute, da sprach der Finanzminister davon, dass er zum Beispiel Änderungen in einem Programm der Vorgängerregierung, das den Armen 100 Tage Arbeit zugesichert hat, vornehmen werde. Er sprach auch von Änderungen bei den Lebensmittel- und Treibstoffsubventionen. Aber wie jetzt eben diese Änderungen genau aussehen sollen, das hat er nicht gesagt. Und um natürlich der Opposition nicht gleich Munition zu liefern. Aber er will am Defizitziel von 4,1% der Vorgängerregierung festhalten. Und das bedeutet ganz sicher Abstriche.
Wie haben eigentlich die Märkte reagiert auf all diese Vorschläge?
Sehr gut. Das heißt, während der Rede am Morgen, da sank der indische Leitindex zuerst einmal, aber danach gewann er, kletterte er über 250 Punkte in die Höhe. Das heißt, das Budget scheint ganz im Sinne der indischen Investoren und Geschäftsleute zu sein. Und wie gesagt, nochmal ganz kurz, keine riesigen Reformen oder Einschnitte, ein Budget, das vor allem auf Projekte in der Infrastruktur und auf Jobs dort setzt. Eine Regierung, die hofft, durch Stabilität mehr ausländische Investoren ins Land zu locken und so die lahmende Wirtschaft eben wieder anzutreiben.
Das waren Einschätzungen live aus Neu-Delhi von Karin Wenger. Vielen Dank. Die Mutter im Pflegeheim, der Vater zu Hause betreut von der Spitex. Wer davon betroffen ist, weiß, wie teuer die Pflege im Alter ist. Das Problem, viele Ältere haben nicht genügend Geld auf der Seite, um die eigene Pflege zu bezahlen, sodass unter anderem der Wohnkanton finanziell aushelfen muss. Das passiert je länger, je mehr. Und gibt auch der liberalen Denkfabrik Avenir Suisse zu denken. Sie will, dass wir in Zukunft Geld auf die Seite legen für eine persönliche Pflegeversicherung. Inlandredaktor Elmar Plotzer.
Es gibt immer mehr betagte Menschen in der Schweiz. In der Folge benötigt man auch immer mehr Geld für die Pflege von alten Menschen.
Es kommen sehr viele Finanzausgaben im Bereich der Alterspflege. Ein großer Teil wird entweder über Krankenkassenprämien oder über Steuer finanziert. Und in beiden Fällen sind das die jungen Erwerbstätigen, die die Hauptlast dieser Finanzierung tragen.
Kritisiert Jérôme Cossondet, Projektleiter bei Avenir Suisse. Die ältere Generation soll vermehrt selber für die Pflegekosten aufkommen, verlangt er. Kernpunkt seines Modells: Ab dem 55. Geburtstag soll jede und jeder in eine obligatorische Pflegeversicherung einzahlen, und zwar fast 300 Franken pro Monat. Viel Geld, räumt er ein. Aber im Gegenzug sei zu erwarten, dass die Krankenkassenprämien sinken.
Also das wird hier ein Nullsummenspiel. Das Geld fließt nicht mehr in die Krankenkassenprämien, sondern in diesem Gesundheitsvorsorgekonto.
Und am besten wäre es noch, wenn man die Einzahlungen für die Pflegeversicherung vom steuerbaren Einkommen abziehen könnte, so Avenir Suisse. Doch es gibt Zweifel, ob dieses Modell wirklich die Probleme der Pflegekosten lösen würde. Das Modell widerspreche dem Grundgedanken der Solidarität zwischen den Generationen, findet SP-Nationalrätin Silvia Schenker.
Also man sagt, die Alten sollen gefälligst selber dafür sorgen, dass sie ihre Heimaufenthalte finanzieren können. Und es wird nicht berücksichtigt, dass diese älteren Personen ihr Leben lang gearbeitet und auch Beiträge geleistet haben für Jüngere und auch teilweise das noch tun innerhalb der Familie.
Auch scheine ihr das ganze Konzept viel zu theoretisch. So geht das Finanzierungsmodell von Avenir Suisse davon aus, dass ein älterer Mensch durchschnittlich 2,5 Jahre in einem Heim lebt. Silvia Schenkers Einwand.
Und was ist mit all den Leuten mit einer Demenzerkrankung? Die sind meistens länger als 2 Jahre in einem Heim. Dann ist das nachher nicht abgedeckt durch diese Versicherung.
Auch Jérôme Cossondet ist bewusst, dass es selbst mit dem Modell von Avenir Suisse noch gewisse staatliche Unterstützungen brauchen würde. Zum Beispiel für alle älteren Menschen, die nicht genügend Geld in eine solche Versicherung einzahlen könnten, um ihre Pflegekosten selber zu tragen. Da brauche es die gleiche Regelung, wie sie heute bei den Krankenkassenprämien gelte.
Diejenigen, die nicht genügend Geld haben, um diese Prämie, diese Monatsprämie zu zahlen, werden vom Staat unterstützt. Das bleibt die gleiche Logik. Auch ist so angedacht, dass wenn das angesparte Geld nicht ausreicht, weil man überdurchschnittlich lang lebt und pflegebedürftig ist, auch hier würde eine Solidarität wieder greifen.
Das heißt aber in der Konsequenz, es würde eine neue obligatorische Versicherung eingeführt, ohne dass es das alte Modell mit den staatlichen Ergänzungsleistungen wirklich ersetzen würde. Politisch ist das momentan wohl kaum durchsetzbar. Aber es kann Diskussionen über die Zukunft der Alterspflege anstoßen.
Es ist für die Brasilianer wie Salz in die offene Wunde. Nachdem ihre Nationalmannschaft aus dem Turnier geflogen ist, steht ausgerechnet der Erzfeind Argentinien im Finale der WM. Beim Spiel der Argentinier gestern hat die FIFA deshalb bewusst darauf geschaut, dass die Rivalität zwischen Brasilien und Argentinien nicht weiter hochgekocht wird. Marcel Melcher kennt die Details.
Die Provokationen der argentinischen Fans in Richtung Brasilien sind seit Beginn der WM hörbar. Ein eigens für das Turnier komponierter Fansong mit einer eingängigen Melodie wird von den zu Tausenden in Brasilien anwesenden Argentinien-Fans immer wieder angestimmt. In der ersten Zeile des Songs nehmen die Argentinier Brasilien auf die Schippe und fragen, wie es sich denn so anfühlt, wenn man im eigenen Wohnzimmer herumgeschubst wird. Am Tag nach der 1:7 Demütigung gegen Deutschland barg diese Provokation einiges an Zündstoff. Dies hat offenbar auch die FIFA erkannt. Die Bild- und Tonregie hat es jedenfalls beim Match gegen Holland tunlichst vermieden, die rund 15.000 singenden Argentinier ins Zentrum zu rücken. Nach dem Erfolg im Penaltyschießen sah man auf den Fernsehbildern nur die Spieler, nicht die Fans. Zu Hause an den Bildschirmen kam das um einiges leiser an. Damit wurde verhindert, dass die Rivalität der südamerikanischen Nachbarn weiter angeheizt wurde. Es blieb am Tag nach der brasilianischen Schmach gegen Deutschland bei kleinen Nadelstichen, mit denen die erfolgreichen Argentinier ihren Standpunkt klar machten. Maradona es más grande que Pelé. Dass eben Maradona größer sei als Pelé. Argentinien hat in dieser sportlichen Debatte die Argumente zurzeit auf seiner Seite.
Marcel Melcher. Und vor eins noch das da. Stellen Sie sich vor, Sie schmeißen eine Party, aber es will einfach keiner kommen. Ein bisschen so ist es in Zürcher Zünften mit ihrem Sechseleuten gegangen. Für die Ausgabe nächsten Frühling gab es für den Gastauftritt gleich zwei Absagen. Zuerst kam das Nein aus Luzern, dann das Keilust aus dem Fürstentum Liechtenstein. Ohne Gastregion dazustehen, das dürfte aber nicht sein. Die Lösung ist jetzt bestechend einfach. Die Glosse von Cordin Vinzenz.
Zu Gast bei Freunden hieß es 2006, als Deutschland die Fußballwelt zu sich einlud. Zu Gast bei sich selber. Mit dieser Strategie ziehen sich die Leute vom Sechseleuten aus der Affäre. Der Gastkanton in Zürich heißt Zürich. Zu teuer war den Luzernern der Gastauftritt und in Vaduz war sogar von spürbarer Unlust im Parlament, ja im Volk, die Rede. Statt dass jetzt anderswo Geld ausgegeben wird, öffnet der Kanton seine Lotteriefondskasse und nimmt daraus 350.000 Franken, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Eine Notlösung. Klar, denkt man. Die Verantwortlichen formulieren es naturgemäß anders.
Ich würde sagen, es ist ja immer so, dass wenn man in Not ist, dass man dann besonders kreative Lösungen entwickelt und so sehe ich das.
Sagt der Sechseleuten Medienverantwortliche Andreas Weidmann und wenn er kreativ sagt, hat das seinen Grund. Dass einfach nur Zürcherinnen und Zürcher im Umzug mitlaufen und den Zürcherinnen und Zürchern am Straßenrand Zürich-Dirkel und Luxemburgerli zuwerfen, das erschien den Organisatoren dann doch zu unattraktiv. Darum die geniale Idee, man lädt zusätzlich Gäste ein und macht das, was Gastgeber sonst eigentlich immer machen. Man lädt die Gäste wirklich ein, bezahlt ihnen also alles. Kongenial auch die Auswahl der Gäste, die Bergler. Sie kommen in Zürich immer gut an, weil sie einen an die letzten und die nächsten Ferien erinnern. Und um ganz auf der sicheren Seite zu sein, wählt man Bergler aus, die Zürich zu Dank verpflichtet sind und darum die Einladung schlecht ausschlagen können, weil Zürich ihnen seit Jahrzehnten Geld überweist via Patenschaft für Berggemeinden. Damit auch niemand beleidigt ist, darf schön je eine Delegation aus der West-, der Süd-, der Deutsch- und der rätoromanischen Schweiz nach Zürich kommen. Dieser Plan C konnte nicht schiefgehen. Erhoffter Nebeneffekt: Imagekorrektur. Zürich ist nicht selbstbezogen und selbstverliebt, sondern großzügig und solidarisch. Ob die Imagepflege fruchtet, zeigt sich spätestens bei der Suche nach dem nächsten Gastkanton. Drei Kantone präsentierten sich noch nicht am zünftigen Zürcher Fest: Neuenburg, der Jura und Appenzell-Ausserrhoden. Einer von denen soll es 2016 sein und dann zumal das Gastsein bitte wieder selber bezahlen.
Wer will noch Nein sagen? Die Glosse von Kurdin Vinzenz. Und gleich im ersten und vierten: Leichen sezieren mit Skalpell und Säge. Rechtsmediziner Michael Thali setzt auf die Autopsie am Computer und erklärt, wie das geht. Im Kriminal einmal eins. Nach Bettina Studer mit den Mittagsschlagzeilen.
Indiens neuer Premierminister Narendra Modi und seine Regierung haben ihr erstes Budget präsentiert. Ziel ist ein Wirtschaftswachstum von jeweils 7-8% in den nächsten Jahren. Israel setzt seine Militäroffensive im Gazastreifen fort, nachdem hunderte Raketen aus dem Gebiet auf Israel abgefeuert wurden. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon warnte, die Lage im Gazastreifen stehe auf Messerschneide. Die Europäische Zentralbank will gegen eine drohende Deflation in der Euro-Währungszone vorgehen, notfalls auch mit unkonventionellen Mitteln. Unter anderem soll mehr Geld in Umlauf gebracht werden, etwa mit dem Kauf von Staatsanleihen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.